Der Apostel im ersten Petrusbrief schreibt also: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hoffnung. Dieses Wort des Wochenspruchs und des Predigtextes ist in den vergangenen Tagen in besonderer Weise mit mir umgegangen. Und mir geht es so, dass dieses Wort Hoffnung so seltsam zweigesichtig ist. Auf der einen Seite scheint es ein so schrecklich abgenudeltes Wort zu sein. Ständig ist von Hoffnung die Rede, in der Kirche gleich zweimal. Man kann es schon gar nicht mehr richtig ernst nehmen. In allen möglichen Zusammenhängen wird von Hoffnung gesprochen. Ich hoffe, dass das Wetter heute so bleibt, wie es ist, damit ich nachher noch wandern gehen kann. Hoffnung. Oft genug wird dieses Wort so gebraucht, wie wir das Wort Wünschen nehmen. Ich wünsche mir, dass das Wetter so schön bleibt für den Rest des Tages. Und weil das Wort so häufig gebraucht wird und manchmal so arg leer in unseren Ohren klingt, habe ich manchmal das Bedürfnis, das Wort beiseite zu legen. Aber dann auf der anderen Seite, und das ist das zweite Gesicht sozusagen dieses Wortes, auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dieses Wort aus unserem Sprachschatz und aus unserem Leben zu streichen. Wenn wir auf dieses Wort Hoffnung verzichten würden, dann würde ganz elementarer Lebenselan fehlen. Wenn zum Beispiel jemand gesundheitlich Probleme hat und der Arzt, die Ärztin sagt, wenn Sie dies oder jenes nicht ändern, dann geht's nicht gut aus. Wenn da nicht die Hoffnung wäre, dass ich für meine Gesundheit noch was tun kann, wenn ich dies oder jenes ändere, dann würde sich niemand die Mühe machen, um die eigene Gesundheit sich zu bemühen. Wenn jemand schlechte Noten in der Schule hat und keine Hoffnung hätte, dass bessere Noten möglich sind, wenn ich lerne, dass ein besserer Schulabschluss oder Ausbildungsabschluss möglich ist, wenn ich mich anstrenge, dann würde niemand lernen und niemand würde sich Mühe geben. Wenn wir in Beziehungen stecken, die in einer Krise sind, und wir hätten keine Hoffnung für diese Beziehung, dass es sich wenigstens lohnen könnte, zu schauen, ob wir nicht wieder gut miteinander zu Streich kommen, dann würde niemand von uns sich um eine Beziehung mühen, die in die Krise kommt, wenn wir keine Hoffnung hätten. An dieser Stelle, bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe, da ist Hoffnung nicht gleichbedeutend mit unserem Wünschen, sondern da ist Hoffnung gleichbedeutend mit Wollen. Da ist wirklich Sehnsucht da. Da will man etwas. Da würde man auch und wird man auch Mühe, Kraft, Energie aufwenden. Und der Apostel, der spricht von lebendiger Hoffnung. Das ist besonders mit mir umgegangen. Ich finde diesen Ausdruck, lebendige Hoffnung, mich hat es angesprochen. Und ich würde heute Morgen das so beschreiben, eine lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die dem Leben gut tut, die das Leben weiterführt, die das Leben öffnet und dem Leben Kraft gibt. Das Gegenteil davon wäre tote Hoffnung. Das sind Hoffnungen, die dem Leben eben nicht gut tun, sondern Hoffnungen, die das Leben in eine Sackgasse führen können. Zum Beispiel, wenn ich spielsüchtig bin und meinen letzten Groschen zusammenklaube, und dann ins Casino gehe oder ins Wettbüro und hoffe, ha, diesmal klappt's aber. Das ist eine Hoffnung, die dem Leben nicht gut tut. Oder wenn ich einen Berg besteige, der eigentlich deutlich über meinen Fähigkeiten liegt und hoffe, ich werde den Berg schon beklimmen. Das wird hoffentlich gut gehen. Oder wenn ich auf der Straße im Auto unterwegs bin und bei einem riskanten Überholmanöver hoffe, es wird schon klappen. Das sind Hoffnungen, die dem Leben nicht gut tun. Auch solche Hoffnungen gibt es. Und der Apostel spricht aber nicht von allen Hoffnungen, zu denen Menschen fähig sein können, sondern er spricht von lebendiger Hoffnung. Von den Hoffnungen, die unserem Leben gut tun. Und er bringt diese Hoffnung im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jetzt klingt es in einem Gottesdienst so, wie es klingen soll. Schön fromm, richtig, da kann man nichts dagegen sagen. Aber was meint ihr jetzt eigentlich damit? Ich habe versucht, für mich so eine Antwort zu finden. Ich weiß nicht, wie überzeugend die ist. Ich erzähle Ihnen einfach mal, wie ich versuche, das konkret zu verstehen, dass die Auferstehung Jesu Christi von den Toten mir zu lebendiger Hoffnung verhilft. Wenn ich das Leben Jesu anschaue, dann zeigen sich in diesem Leben viele lebensschädliche Kräfte, viele Dynamiken, die Leben zerstören. Da ist zum Beispiel die Kraft namens Angst vor Machtverlust. Da sind Pilatus, Herodes, da sind die Ältesten. Die haben Angst, dass ihre Macht angekratzt wird, ins Wanken kommt. Ich denke heute an Putin in Russland, an die Türkei, an Myanmar. An so vielen Orten ist diese lebenszerstörerische Kraft Angst vor Machtverlust am Werk. Ich sehe Neid und Eifersucht als zerstörerische Kraft im Leben Jesu. Da sind die Schriftgelehrten, die doch eigentlich ganz genau Bescheid über Gott wissen. Und dann kommt dieser Jesus und hat solchen Erfolg. Und die Schriftgelehrten sind neidisch und eifersüchtig. Und in unseren Tagen, nur ein Beispiel, es finden sich bestimmt ganz, ganz viele, wie viele Frauen werden jedes Jahr getötet, weil Männer eifersüchtig sind. Weil sie nicht gönnen, dass diese Frau mit jemand anderem oder auf andere Weise glücklich wird. Da ist Jesus, der leidet unter Rechthaberei und Fanatismus. Da sind die Frommen, die so ganz genau wissen, wie es geht, wenn man richtig glaubt. Und Jesus lebt aber anders, als sie meinen, dass es richtig ist. Und sie haben aber recht. Und ich sehe mir den Trump an im Fernsehen. Naja. Ich sehe Jesus am Kreuz und die Soldaten, wie sie es kaum erwarten können, sein weniges Hab und Gut unter sich aufzuteilen. Ich bekomme dieses Stück vom Mantel, ich bekomme jenes. Und ich sehe unsere Lebensmittelindustrie, die ganz genau weiß, wie schädlich Fett und Zucker für das Leben von Menschen sind. Und trotzdem werden die Lebensmittel und insbesondere die Lebensmittel für Kinder vollgepumpt mit Fett und Zucker. Ich sehe die Soldaten, die sich über den Jesus hermachen, sich lustig machen über ihn. Ich sehe das Volk, das in einer Massenhysterie schreit, Kreuzige, Kreuzige. Blinder Gehorsam, Hysterie findet sich auch heute in den Social Media, in den Massenmedien, wo irgendwas losgetreten wird an Spott, an Häme, an Verleumdung und alles stürzt sich drauf und es wird ein Riesending. Ich sehe die Überheblichkeit des hohen Priesters in Jerusalem, der seine Ehre angekratzt sieht und ganz genau weiß, wie man Gott zu verehren hat. Ich sehe die Regierung in Israel, die gegen den Widerstand, gegen breiten Widerstand im eigenen Volk meint, so müssen wir unsere Feinde bekämpfen und gar sein Schutt und Asche legen. Ich sehe Hinterlist und Verrat bei den Ältesten, bei Judas, die so ganz heimlich, so Heilinge kommen und den Jesus gefangen nehmen. Ich sehe die Hamas in Gaza, die das eigene Volk zum Geisel ihrer Wünsche macht. Ich sehe die Gewalttätigkeit der Soldaten, die Jesus foltern und so viel Tote Jahr für Jahr auf der ganzen Welt durch organisiertes Verbrechen. Es gibt so viel lebensschädliche Kräfte in der Geschichte Jesu Christi und in unseren Tagen. Und diese Kräfte wirken sich aus und sie setzen sich durch, so scheint es. Denn diese Kräfte haben damals das Leben Jesu zerstört und sie zerstören auch heute noch das Leben von Menschen und das Leben in der Welt. In der Lebensgeschichte Jesu zeigt sich allerdings ein großes Aber. In seiner Lebensgeschichte zeigt sich ein großer Widerspruch gegen diese lebensschädlichen Kräfte. Gott nimmt diesen zerstörerischen Kräften ihre endgültige Wirkung. Er kann ihnen nicht ihre Wirkung nehmen. Jesus stirbt, Menschen sterben. Gott kann nicht einfach machen, dass das alles nicht passiert. Gott kann nicht machen, dass Leben nicht geschädigt wird. Aber die Auferstehung ist das Versprechen, all diese schädlichen, zerstörerischen, tödlichen Auswirkungen haben keine endgültige Wirkung. Gott öffnet Jesus eine neue Tür ins Leben. Öffnet Jesus sozusagen die Weite des Himmels. Und das ist ein Zeichen, wie Gott wirkt, seine Auferstehung. Gott wirkt nicht mit dem großen Hammer. Er wirkt nicht mit einer Kriegswaffe, die noch mächtiger ist als die Waffen von anderen. Sondern Gott wirkt auf ganz geheimnisvolle Weise mit seiner Kraft, mit seinem Geist, der auch durch Todeskräfte nicht zum Stillstand gebracht werden kann. Es ist ja von Auferstehung die Rede. Und man denkt so leicht, ja, damit wüssten wir, was gemeint ist. Aber Auferstehung ist im Grunde genommen ein ganz großes Geheimnis, ein ganz großes Rätsel. Uns ist unbekannt, im Moment noch unbekannt, was wirklich damit gemeint ist. Denn Auferstehung meint nicht Wiederbelebung, wie damals zum Beispiel in der Erzählung von Lazarus, der wieder lebendig wird. Lazarus wird halt dann einen Moment später wieder sterben. Und Auferstehung meint auch nicht, sozusagen in so einem Bild, das gerne auch verwendet wird, auch in unseren Tagen, dass wir eine unsterbliche Seele haben und einen sterblichen Körper und nach dem Tod lebt dann unsere Seele irgendwie weiter. Auch das ist mit Auferstehung gar nicht gemeint. Mit Auferstehung ist etwas gemeint, wovon ich keine Ahnung habe. Aber ich vertraue darauf, dass all diese Kräfte, die Leben damals und heute kaputt machen können, dass die ihre Wirkung haben, ja, aber dass sie nicht das letzte Wort über das Leben dieser Welt, über das Leben von Menschen haben. Lebendige Hoffnung meint, bereit zu sein dafür, sich überraschen zu lassen und von Gott zu erwarten, dass und wie das Leben siegt, ohne ein festes Bild dafür zu haben, wie dieser Sieg aussehen soll. Lebendige Hoffnung ist ein Leben, das sich Gott und seinen Wegen anvertraut. Und bei der Vorbereitung für heute ist mir aufgefallen, dass wir in der Bibel und in unserem Gesangbuch einen wunderbaren Ausdruck dafür haben. Und ich bitte Sie jetzt, ohne dass es an der Liedtafel steht, zum Gesangbuch zu greifen und die Nummer 760 aufzuschlagen. Es sind die Seligpreisungen Jesu, der den lebenszerstörerischen, lebensfeindlichen Kräften in seinem Leben ganz konkret ausgesetzt war und der aber so fest darauf vertraut hat, dass sie nicht der Punkt am Ende des Satzes sind. Selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, die da Leid tragen.
Denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen.
Denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit.
Denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen.
Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind.
Denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Friedfertigen.
Denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Denn Gott ist das Himmelreich.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.